Unterbrechung unserer kleinen Serie über die 12 kleinen Propheten. Und zwar hat das verschiedene Gründe. Zum einen wollen wir uns den Rest des Jahres in Richtung, auch themenmäßig in Richtung Weihnachten bewegen. Ist ja nicht mehr viel Zeit. Und auch in Richtung Jahreswechsel. Und zum anderen kommen wir wirklich zu einer Art, Bruch. Von den 12 kleinen Propheten haben 9 in der Zeit vor der babylonischen Gefangenschaft gepredigt. Und heute nehmen wir den 9. durch. Das ist der Prophet Habakuk. Die letzten 3 sind Propheten, die inhaltmäßig ein klein bisschen anders gelagert sind, weil sie 100 bis 200 Jahre nach diesen ersten 9 aktiv waren, nämlich nachdem das Volk zurück war aus der babylonischen Gefangenschaft. Und diese letzten 3 Propheten, die werden wir dann im neuen Jahr angehen und sehen, was die uns zu sagen haben. Heute geht's um den Propheten Habakuk. Lasst uns nochmal zusammen beten. Lieber Heiland, wir möchten dir danken, dass wir dein Wort haben, dass wir es in Freiheit verkünden dürfen und hören dürfen, dass wir es zu Hause haben, Herr, lesen dürfen, dass wir uns nicht schämen müssen, uns auf deine Seite zu stellen. Danke dafür, Herr. Danke, dass wir uns hier sonntags versammeln können und können in deinem Wort lesen und können lernen und es bezeugen. Und wenn wir uns heute Morgen mit dem Propheten Habakuk beschäftigen, dann möchten wir dich bitten, Herr, öffne uns unsere Augen. Du weißt, was jeder von uns braucht und du hast für jeden von uns irgendein Stück Brot oder irgendein Stück Fisch, was wir gerade in unserer Situation brauchen, und öffne uns die Augen, damit wir die Wunder sehen in deinem Gesetz. Amen. Lou Nichols war ein Vielreisender in Sachen Gottes. War viele Jahre lang Missionar, hat danach für den Herrn gearbeitet, ist viel umhergereist, und er erzählt, wie er einmal am Flughafen von Philadelphia in den USA auf seinen Flug wartete. Und jede halbe Stunde kam eine Durchsage, die besagte, dass man in einer weiteren halben Stunde eine weitere Durchsage hören würde, wie es nämlich mit dem Flug aussieht. Der Flug wurde immer wieder verschoben und ja, der Lou Nichols, der wusste, das Flugzeug ist da. Der wusste auch, die Crew ist da, die Steward und Stewardessen sind da. Und natürlich waren auch alle Passagiere da und warteten ungeduldig darauf, dass man endlich ins Flugzeug gelassen würde. Und irgendwann war es dann auch soweit. Aber Lou Nichols gab zu, dass ihn das schon gefrustet hatte, dass er ungeduldig geworden war und dass es mit seiner Geduld zu Ende ging. Dann waren alle Fluggäste, alle Passagiere im Flugzeug. Und bevor es dann abhob, gab der Pilot eine Nachricht durch über die Verzögerung. Da sagt er, kurz bevor wir sie an Bord lassen wollten, haben unsere Mechaniker bei einer routinemäßigen Wartung ein Problem mit 2 unserer Reifen festgestellt. Wir mussten beide Reifen ersetzen. Plötzlich waren alle Passagiere dankbar, dass der Flug verschoben worden war. Dass es eine Verzögerung gegeben hatte. Alle waren frustriert gewesen und jetzt sah man den guten Grund für die Flugverzögerung. Manchmal dann haben Fluggesellschaften nicht unbedingt einen guten Grund für eine Verzögerung. Gott hat immer einen guten Grund, wenn es nicht so schnell geht, wie wir uns das vorstellen und wie wir uns das wünschen. Für alles, was er tut, gibt es gute Gründe. Der Prophet Habakuk war ein Prophetenkollege von Zephania, über den wir letzte Woche Sonntag nachgedacht haben. Aber nicht nur der Zephania, sondern auch der Jeremia und auch der Hesekiel und auch der Daniel waren Leute, die zur Zeit des Habakuk gelebt haben. Und wie der Lou Nichols am Flughafen in Philadelphia gefrustet war und seine Frage hatte, warum verzögert sich hier alles, warum geschieht hier nichts, so hatte auch der Habakuk seinen Frust und seine Fragen, wo er sich gesagt hat, warum geschieht hier nichts? In Habakuk, Kapitel 1, die ersten vier Verse, da äußert er seine brennenden Fragen, die er hat, und wendet sich an Gott. Habakuk 1, 1 bis 4. Dies ist die Botschaft des Herrn, die der Prophet Habakuk in Form einer Vision erhielt. Wie lange noch, Herr, soll ich um Hilfe schreien, ohne dass du mich hörst? Um mich herum herrschen Zerstörung und Gewalt, schreie ich zu dir. Doch du greifst nicht ein. Warum lässt du mich Unrecht erleben? Und warum siehst du dem Elend zu? Um mich herum herrschen Unterdrückung und Gewalt. Zank und Streit erheben sich. Das Gesetz findet bei uns keine Beachtung mehr und es werden keine gerechten Urteile gefällt. Die Bösen umzingeln die Unschuldigen und das Recht wird in Unrecht verdreht. Hört ihr den Frust in den Worten des Propheten Habakuk? Habakuk schaut sich in der Welt um, in seiner Welt, in Israel, in Juda. Schaut sich um und er sieht nur Unterdrückung. Und er sieht nur Gewalt und Unrecht und Elend. Und er sieht Zerstörung und er sieht Zank und Streit. Und die Gesetze werden gebogen und verbogen. Und die Urteile sind ungerecht. Und die Gerechten, die wenigen Gerechten, die noch da sind, die werden bedrängt und die werden isoliert. Und das sieht er. Und man fragt sich, okay, wie passt das? Passt das in unsere Zeit? Beschreibt das unsere Zeit? Unterdrückung, Gewalt, Verfolgung der Gläubigen, Zank und Streit. Also ich würde sagen, passt. Die Zeit, die der Habakuk beschreibt, die passt. Vielleicht nicht überall in gleichem Maße, aber grundsätzlich passt. Und während die meisten anderen Propheten, wir haben ja von vielen gehört, vom Jona, vom Micha, vom Zephania und so weiter, während die meisten anderen Propheten vor dem Gericht warnen und sagt, kehrt um und tut Buße und wendet euch Gott zu, damit das Gericht abgewehrt wird, während die meisten Propheten in diese Richtung predigen, betet Habakuk anders. Der Habakuk betet, Herr, tu doch was! Herr, handle, greif doch ein, ändere doch was, gebiete Einhalt. Der Habakuk, er fleht praktisch darum, dass Gott aktiv wird, dass Gott sein Volk züchtigt, dass Gott es richtet und wieder auf den rechten Weg bringt. Also ein ganz anderer Ansatz bei ihm. Er möchte, dass Gott das Volk diszipliniert und die Gottesfurcht wiederherstellt. Ich denke, wir kennen solche Gebete auch. Vielleicht ein bisschen anders formuliert, aber so grundsätzlich. Herr, wie lange noch diese bescheuerte Pandemie? Oder? Habt ihr euch auch schon gefragt? Ich auch. Oder, Herr, wie lange noch diesen ewigen Kampf mit Person X oder Person Y? Herr, wie lange noch diese unerträglichen körperlichen Schmerzen? Herr, wie lange noch die Uneinsichtigkeit der anderen? Herr, wie lange kann ich das alles noch ertragen? Wie lange noch? Habt ihr euch noch nie gefragt, Herr, wie lange noch? Boah, ich habe das schon oft gefragt. Und ich habe das den Herrn auch oft schon gefragt im Gebet. Herr, wie lange noch? Willst du nicht erhören? Die Propheten, offensichtlich hier der Prophet Habakuk, aber auch andere. In den Psalmen lest ihr die gleiche Frage. Die Psalmisten, die Anbetungsleiter, hatten diese Frage. Männer und Frauen Gottes, sie alle hatten diese Fragen. Und Leute, wir müssen uns nicht schämen, wenn wir diese Fragen haben. Hatten Menschen, die waren wesentlich geistlicher als wir. Oder zumindest geistlicher als ich. Herr, wie lange noch? Gott hält das aus. Gott hält unsere Fragen aus. Gott hält deine Fragen aus. Und wisst ihr was? Gott antwortet dem Habakuk. Er sagt nicht so, Habakuk, komm erst mal runter. Komm erst mal mit Ehrfurcht vor meinen Thron. Was stellst du mir hier Fragen? Ich bin der, der fragt und du antwortest. Sagt er nicht. Sondern Gott geht auf Habakuk ein und er gibt ihm Antwort. Verse 6 und 7 in Kapitel 1. Ich werde die Babylonier, dieses grimmige und ungestüme Volk, gegen Juda aufstacheln. Erbarmungslos durchstreifen sie die Welt und unterwerfen sich ein Land nach dem anderen. Dabei verbreiten sie Furcht und Schrecken. Sie tun, was ihnen gefällt und herrschen mit Brutalität. Wow, 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 Gott, so habe ich das nicht gemeint, mag der Habakuk gesagt haben. Natürlich wollte er, dass die Gewalt und die Unterdrückung und der Streit und der Zank aufhören würde. Und natürlich wusste er, dass Gott bestrafen musste. Aber dass Gott gleich die Brutalos bringt, die Babylonier, die gefürchtet waren. Und dass Gott die gottlosen, brutalen Babylonier gebrauchen will, um sein Heil, sein Volk Israel zu züchtigen, zu disziplinieren, zu erziehen. So hatte sich das der Habakuk nicht vorgestellt. Und wir können manchmal auch nicht verstehen, warum Gott mit Härte in dieser Welt eingreift. Du und ich, wir können nicht alle Wege Gottes verstehen. Das Alte Testament und das Neue Testament. Und wir haben das sehr deutlich gesehen, als wir die Offenbarung durchgenommen haben. Zeigt, dass Hunger, Krieg und Krankheiten, in der Bibel oft beschrieben als Hunger, Schwert und Pest, dass Hunger, Krieg und Krankheiten oft zu den Mitteln gehören, die Gott einsetzt. Warum? Um unsere Aufmerksamkeit zu bekommen. Um die Aufmerksamkeit der Menschen zu bekommen, damit sie umkehren. Und damit sie sich für sein Heil öffnen. Ja, Gott bringt Hunger und Krieg und Krankheiten. Mit dem Ziel, dass die Menschen aufwachen. Und dass sie merken, wir schaffen es nicht. Wir müssen umkehren zu Gott. Wir denken manchmal, so wie der Habakuk. Wir denken, Hunger und Krieg, wo so viele sterben, und Krankheiten, wo wir so schlecht mit zurechtkommen. Das kann nicht von Gott sein. So was Schreckliches, das wird Gott schon nicht benutzen. Aber damit liegen wir außerhalb der Bibel. Wir mögen dann wieder Habakuk eine weitere Frage stellen. Habakuk stellt eine weitere Frage. In 1 Vers 13 fragte Habakuk Gott, aber deine Augen sind doch zu rein, dass sie Böses mit ansehen könnten. Und du erträgst es nicht, wenn Menschen gequält werden. Warum aber siehst du jetzt dem Tun dieser Verräter, er meint der Babylonier, dieser Verräter zu? Warum schweigst du jetzt, wenn durch diese Räuber andere vernichtet werden, die doch gerechter leben als sie? Der Habakuk stellt praktisch die Frage, Gott, warum guckst du untätig zu, wenn jetzt diese gottlosen Babylonier kommen und alles zerstören und dein Volk vernichten? Dein Volk, das zwar auch nicht vollkommen ist, aber das doch immerhin noch besser ist als diese Babylonier. Warum verschlingt der Gottlose den, der auch gottlos ist, aber der immer noch gerechter ist als die anderen? Und das scheint eine berechtigte Frage zu sein. Warum scheint der richtig schlimme Sünder verschont zu werden im Vergleich zu dem kleinen Sünder? Also einen kleinen Sünder gibt's nicht in der Bibel. Deswegen in Anführungszeichen. Und diese oder ähnliche Fragen haben die Schreiber der Bibel immer wieder bewegt. Hier bewegt es den Habakuk. Im Psalm 73 bewegt es den Asaf. Dem Gottlosen geht's gut. Der Gottlose hat genug zu essen. Der Gottlose hat ein Dach über dem Kopf. Der Gottlose hat viele Freunde. Dem Gottlosen geht's gut. Und der weniger gottlos ist, der gottesfürchtig ist, dem geht's dreckig. Herr, wie kann das sein? Habakuk beginnt in Kapitel 2, Vers 1 mit der richtigen Sache. Kapitel 2, Vers 1, da sagt Habakuk: Ich will meinen Posten auf dem Wachturm einnehmen und Ausschau halten. Dort will ich abwarten, was der Herr zu mir sagt und wie er auf meine Klage antwortet. Viel zu oft haben wir, genauso wie der Habakuk, eine Frage. Oder wir haben eine Klage. Und wir bringen sie zu Gott. Und wir wähnen uns im Recht. Und wir sind nicht wirklich bereit, wie Habakuk, unseren Posten einzunehmen und zu warten und stille zu sein, was er mir sagen werde, wie der Habakuk es ausdrückt. Wir klagen und wir fragen, aber wir erwarten nicht wirklich eine Antwort, weil wir haben eigentlich schon eine Antwort in unserem Herzen formuliert. Und wenn Gott so nicht antwortet, wie wir sie formuliert haben, dann kann es sicherlich nicht von Gott kommen. Habakuk hatte hier seine Klage, aber er war offen für Gottes Antwort. Und Gott bringt seine Antwort. Gott antwortet ihm. Gottes Antwort auf die zweite Frage: Warum, Gott, schaust du zu, wie der Supergottlose den noch mehr Gerechten so bedrängt? Gott antwortet in Kapitel 2. Ich lese jetzt die Verse 2 bis 5, wir lesen nicht das ganze Kapitel, 2 bis 5, dann Vers 12, 14 und 20. Da antwortete mir der Herr und sagte: Was ich dir jetzt zeigen werde, sollst du säuberlich auf Tafeln schreiben, damit es jeder mühelos im Vorbeigehen lesen kann. Denn das, was du siehst, wird erst zu einer bestimmten Zeit eintreten. Aber du kannst dich darauf verlassen, dass es eintrifft, auch wenn es eine Weile auf sich warten lässt. Du kannst darauf zählen, denn es ist keine Täuschung. Du sollst wissen, der Feind ist anmaßend und in seinem Herzen nicht aufrichtig. Durch den Glauben hat ein Gerechter Leben. Oder andere übersetzen, wie es uns geläufiger ist: Der Gerechte soll durch Glauben leben. Vers 5. Ein Angeber ist trügerisch wie Wein, selbst wenn er sich ausbreitet wie die Unterwelt und alle Völker um sich sammelt und unterjocht, kann er sich doch nicht halten. Vers 12. Furchtbar wird es für die werden, die morden, um ihre Städte zu bauen, und die Unrecht tun, um ihre Burgen zu bauen. Vers 14. Die ganze Erde wird die Herrlichkeit des Herrn erkennen und davon erfüllt sein, so wie die Wasser das ganze Meer füllt. Vers 20. Der Herr aber wohnt in seinem heiligen Tempel, die ganze Erde verstumme vor ihm. So, inwieweit beantwortet Gott mit diesen Worten, in diesen Versen, die Frage Habakuks: Warum darf der Gottlose den vernichten, der gerechter ist als er selbst? Wir haben bereits gesehen, dass Gott die Sünden aller richten muss. Die Sünden der großen Sünder, auch die Sünden der kleinen Sünder. Sünde ist nun mal Sünde. Wir machen Unterschied zwischen groß und klein. Einer, der seinen Nächsten umbringt, ist ein großer Sünder. Einer, der eine Notlüge spricht, ist ein kleiner Sünder, wenn überhaupt. Aber die Bibel zeigt uns deutlich, und wir sehen das auch immer wieder, dass egal ob große Sünde, kleine Sünde, Sünde muss gerichtet werden, weil Sünde Sünde ist. Auch deutlich wurde uns, dass vor allen Dingen auch durch den Zephania letzte Woche, das Gericht beim Haus Gottes anfängt. Das Gericht bei den Gläubigen anfängt. Und Gott hatte deutlich gemacht, dass Gottes Gericht an den Gläubigen nicht etwas ist, womit er die Gemeinde oder sein Volk vernichten will. Nee. Gericht am Haus Gottes oder Erziehung Disziplin, Züchtigung, wie immer wir es nennen wollen, am Haus Gottes ist, damit wir rein werden, damit wir heilig werden, damit wir so werden, wie Gott uns haben möchte. Das hatten wir alle schon gesehen. Und hier in Kapitel 2, da versichert Gott dem Habakuk, wer Unrecht tut, dem wird es nicht gelingen. Egal ob kleiner Sünder oder großer Sünder, selbst wenn der große Sünder Babylon heißt. Und selbst wenn der große Sünder ein Schrecken ist in der ganzen Welt, es wird ihm nicht gelingen. Mit anderen Worten, Habakuk, Ich kümmere mich um alle. Ich kümmere mich um mein gottloses Volk Israel, aber ich kümmere mich auch um den, der noch gottloser ist und der über die Stränge schlägt und mein Volk vernichten will. Ich kümmere mich. Es ist natürlich die Frage, hat der Habakuk irgendwas davon mitgekriegt? Gott hat ihm versichert, ich kümmere mich. Babylon wird nicht den letzten Sieg davontragen. Hatte Habakuk irgendetwas von diesen Verheißungen, von dieser Antwort Gottes mitgekriegt? Sah er, dass Gott am Werk war? Hat Habakuk gesehen, dass die Pandemie der Babylonier, die die ganze Welt überrollte, dass Gott die Kontrolle darüber hatte? Er kannte Habakuk, dass seine Klagen Gott gegenüber zwar erlaubt waren und gehört wurden, aber eigentlich völlig unnötig waren. Hat er irgendwas davon mitgekriegt? Zunächst sah er das vermutlich nicht. Er hörte Gottes Antwort, die hat ihm auch gut getan, kommen wir gleich hin. Aber zunächst sah er einmal nichts davon. Es ging alles so weiter. Die Gottlosigkeit im Volk, die zunehmende Macht der Babylonier, alles ging, nahm seinen Lauf. Aber erinnern wir uns an seine Einstellung in Kapitel 2, Vers 1, wo er auf Gottes Antwort wartete und erklärte mit den Worten, ich will meinen Posten auf meinem Wachturm einnehmen und Ausschau halten. Dort will ich abwarten, was der Herr zu mir sagen wird, wie er auf meine Klage antworten wird. Und wenn ein Prophet das tut, und wenn ein Gotteskind das tut, und wenn irgendjemand, der Jesus nachfolgt, das tut, sich hinstellt, ruhig wird, auf Gottes Stimme hört und sagt, ich will wissen, wie Gott darüber denkt. Ich möchte Gottes Antwort für meine Frage hören. Dann wird Gott sich hören lassen. Dann wird Gott antworten. Nicht nur, dass Gott dem Habakuk versichert hat, keine Sorge, ich werde mich um das Volk kümmern, dass sie wieder auf den rechten Weg kommen. Nicht nur, dass Gott dem Habakuk versicherte, keine Sorge, ich werde mich darum kümmern, dass alle Menschen gerecht gerichtet werden. Zusätzlich zeigt Gott seinem Propheten Habakuk in der schweren Zeit und er zeigt uns in einer schweren Zeit, wie wir heil dadurch kommen können. In Habakuk 2, der zweite Teil von Vers 4, der letzte Teil von Vers 4, da macht Gott eine Aussage, die zu den Kernaussagen der ganzen Bibel gehören. Da heißt es, der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Leute, wir wissen, das ist ein gewaltiger Vers, wenn es um das Heil in Jesus geht, oder? Das ist doch das, was alle Freien, alle evangelikalen Gemeinden und sogar manche Kirchen lehren. Durch den Glauben, sola scriptura, so hat Luther gesagt. Nur durch die Schrift, nur durch den Glauben, nur durch Christus. Ist uns klar, der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Nicht umsonst wird der Vers gleich dreimal im Neuen Testament zitiert. Aber nicht ausschließlich nur zum Heil. In Hebräer Kapitel 10, da geht es nicht so sehr, bei dem Zitat dieses Verses, nicht so sehr um das Gerettetwerden, sondern es geht vielmehr darum, um das Leben, nachdem ich gerettet wurde, um das Leben im Glauben. Der Gerechte, der gerettet ist, der wird fortan im Glauben leben. Und der Habakuk war ein gottesfürchtiger Mann. Aber wie wir heute, konnte er Gott nicht immer verstehen. Wusste nicht immer, wie und warum Gott zu einer bestimmten Zeit bestimmte Dinge tat. Und wie uns heute, so gefiel auch dem Habakuk, nicht immer all das, was in der Politik um ihn herum geschah. Weder in seinem eigenen Land, noch in den Ländern um ihn herum. Gefiel ihm nicht, passte ihm nicht, war gottlos. Und wie wir hatte Habakuk damals viele Fragen an Gott. Und Gott erinnert diesen gläubigen Propheten und Gott erinnert uns. Habakuk, der Gerechte, wird durch seinen Glauben leben. Leben kommt nicht dadurch, dass uns alles gefällt. Leben kommt nicht dadurch, dass wir alles verstehen. Und Leben kommt nicht dadurch, dass alles so läuft, wie wir es für richtig halten. Was sagt Gottes Wort, wodurch Leben kommt? Leben kommt durch den Glauben. Durch unser Gerettetsein im Glauben, aber dann auch durch unsere Nachfolge im Glauben, im Festhalten an Jesus. Dein Glaube, das ist das, was dir Leben gibt. Dein Glaube an Jesus ist das, was dir Leben gibt. Ich finde den Propheten Habakuk so aktuell in unserer Zeit, in unseren Tagen. Denn so viele Menschen fragen. Manche fragen sich selbst, manche fragen irgendwen. Wir fragen einander, wir fragen aber auch Gott. Und wir verstehen Gottes Handeln nicht immer. Und manch einer, und ich rede auch von Gläubigen, manch einer ist der Verzweiflung nahe. Und fragt sich, warum Gott, warum? Ist unzufrieden mit dem, was er so um sich herum sieht. Ist unzufrieden mit dem, was er im Volk Gottes, in der Gemeinde Gottes sieht. Und wir Gläubigen sind unzufrieden mit den politischen Entwicklungen, die wir sehen. Genauso wie Habakuk damals unzufrieden war mit den politischen Entwicklungen, die er sah. Wie er unzufrieden war mit dem, was er in seiner Gemeinde Gottes sah. Da ist eine offensichtliche Parallele zu uns. Und ich glaube, dass Gott durch Habakuk zu uns reden möchte, indem er uns sagt, der Gerechte wird durch seinen Glauben leben. Du wirst leben, wenn du im Glauben vorwärts gehst. Wenn du im Glauben vorwärts gehst, im Festhalten an deinen Jesus. Was sah der Habakuk vor seinen leiblichen Augen? Wenn er die Augen morgens aufmachte, wenn er die Zeitung morgens las, wenn er die Nachrichten im Fernsehen sah, was hatte Habakuk mit seinen leiblichen Augen gesehen? Er sah ein gottloses Volk, in dem jede Form der Gottlosigkeit, der Gesetzlosigkeit und der Rebellion blühte. Das sah er mit seinen leiblichen Augen. Und er sah eine wachsende, brutale Weltmacht, die alles überrollte, was sie hier in den Weg stellte und die nach Gottes Aussage auch in Israel einfallen würde und Gottes Volk wegführen würde. Das sah er. Nachdem er Gottes Ermutigung gehört hatte, der Gerechte wird aus Glauben leben, da wurden seine geistlichen Augen aufgetan. Als er merkte, gut, ich kann da nichts dran ändern. Ich muss mich im Glauben an meinen Gott festhalten. Da wurden ihm seine geistlichen Augen geöffnet. Was sah er mit seinen geistlichen Augen? Habakuk 2, Vers 14. Da sagt Gott zu ihm, denn die Erde wird erfüllt werden von der Erkenntnis der Herrlichkeit des Herrn, gleich wie die Wasser den Meeresgrund bedecken. Hat diese Erkenntnis, dass die Erde erfüllt werden wird mit der Erkenntnis der Herrlichkeit des Herrn, so wie die Wasser das Meer bedecken, hat diese Erkenntnis das Volk Israel gereinigt? Nee, Nee, hat es nicht. Die Reinigung, die kam durch das babylonische Gericht. Da mussten sie durch. Diese Erkenntnis hat die Babylonier von Israel ferngehalten. Diese Verheißung, dass da die Erkenntnis der Herrlichkeit die Erde erfüllen wird, hat es die Babylonier aus Israel rausgehalten. Die kamen genau mit der Brutalität, die von Gott angekündigt war. Aber nachdem Gott Habakuk gezeigt hat, der uns ihn erinnert hat, der Glaube ist es, der dir Leben schenkt. Der Glaube ist es, der deinen Blick in die richtige Richtung lenkt. Da wurden Habakuks Augen und Habakuks Ohren geöffnet für die Herrlichkeit Gottes. Weggelenkt von dem Elend, was um ihn herum war. Das war immer noch um ihn herum, aber das war nicht mehr sein Fokus. Die Not, die würde kommen. Habakuk hat sich vielleicht auch gefragt, wenn die Babylonier kommen und ich noch lebe, wenn das in meinen Lebzeiten sein wird, was wird mit mir geschehen? Werden sie mich foltern? Der hat sicherlich Grund, nervös zu werden. Aber seine geistlichen Augen und Ohren waren geöffnet. Er hat sich gesagt, ich werde leben durch meinen Glauben. Das ist das, was mir Leben gibt. Nicht nur ewiges Leben, auch hier Leben mit Gott auf der Erde. Und seine Augen wurden hingelenkt auf das Ziel, auf das zukünftige Ziel, das er in seinem Leben nicht erleben würde. Das wir bis heute auch noch, ist immer noch zukünftig, haben wir auch noch nicht erlebt. Aber seine Augen wurden auf das zukünftige Ziel gerichtet. Die Erde, die ganze Erde wird erfüllt werden mit der Erkenntnis der Herrlichkeit des Herrn, wie die Wasser das Meer bedecken. Preis dem Herrn, das ist das, was noch kommen wird, was Gott gesagt hat. Und noch ein letzter Zuspruch aus diesem Kapitel, Vers 20, Habakuk 2, Vers 20. Aber der Herr ist in seinem heiligen Tempel, sei stille vor ihm, du ganze Erde. Ihr Lieben, wir leben in einer lauten Zeit. In einer lauten Zeit, in einer meinungsstarken Zeit, in der viele das Recht in ihre eigene Hand nehmen. Wir leben in einer Zeit, in der selbst viele von uns, Gotteskindern, nicht mehr zur Ruhe kommen können. Wir finden einfach den Punkt nicht, wo wir abschalten können, wo wir die Schreie der Welt, das Locken der Welt, die Stimmen der Welt mal zur Ruhe kommen lassen können und mal stille werden können. Viele Gotteskinder tauschen heute das Wort Gottes gegen die Zeitung aus. Oder tauschen die Zeit im Wort Gottes mit der Zeit in Tagesnachrichten aus. Oder im Internet oder wo auch immer. In Diskussionen, in Foren über die Themen, die im Tempel Gottes überhaupt keine Rolle spielen. Nachdem Gott Habakuk erinnert hat, der Gerechte aber wird aus Glauben leben, da wurden die Augen des Habakuk geöffnet für Gott und das, was Gott tun würde. Und es wurden ihm die Augen geöffnet für, wie wir zur Ruhe kommen können. Vers 20. Der Herr ist in seinem heiligen Tempel. Sei still vor ihm, du ganze Erde, bei Gott. Bei Gott, in seiner Gegenwart. Gut, da müssen wir hingehen. Israel musste, wenn sie zum Tempel wollten, mussten sie ihr Zuhause für eine Weile zurücklassen, mussten sich auf den Weg machen nach Jerusalem und mussten zum Tempel gehen. Im Tempel, bei Gott, in seiner heiligen Gegenwart, da kommt unser Herz zur Ruhe. Aber die Zeit, die müssen wir uns nehmen. Sonst kommen wir nicht zur Ruhe. Braucht dein Herz Ruhe? Braucht dein Herz eine neue Dosis Leben? Wir haben gerade gehört, wo wir es nicht finden. Und wir haben gehört, wo wir es finden. Wir haben gelesen, wo wir es finden. Wir werden es nicht finden bei anderen Menschen. Wir werden es nicht finden in der Zeitung. Wir werden es nicht finden durch einen Gemeindewechsel. Wir werden es nicht finden durch einen Umzug. Wir werden es nicht finden durch einen neuen Arbeitsplatz. Was immer Unruhe in unserem Herzen schafft. Wir werden es nicht finden, außer der Herr ist in seinem heiligen Tempel. Sei stille vor ihm, alle Welt. Im Tempel Gottes, in der Gegenwart Gottes, da findet unser Herz Ruhe. Der Jesaja hat ganz Ähnliches gepredigt. Jesaja hat gepredigt, kehrt doch um zu mir, und sagt Gott, und werdet ruhig. Dann werdet ihr gerettet. Vertraut mir und habt Geduld, dann seid ihr stark. Das ist gar nicht so leicht, Geduld zu haben. Also, für mich ist es nicht leicht, Geduld zu haben. Das war für Habakuk nicht leicht. Geduld ist was, was nicht wirklich zu unserem Wesen gehört. Es gibt Leute, die sind geduldiger als andere. Aber Geduld ist schlussendlich, Galater 5, 22, ist eine Frucht des Heiligen Geistes. Das muss Gott uns schenken und wir finden es in seiner Gegenwart. Und der Habakuk, haben ihm jetzt Gottes Zusagen und Gottes Antwort auf seine Fragen, haben sie ihm geholfen? Wir haben schon gesagt, Habakuk hat die Antwort nicht miterlebt. Er hat nicht miterlebt, dass Israel tatsächlich wiederhergestellt wurde und geläutert wurde. Er hat nicht miterlebt, dass Babylon tatsächlich für ihre Überbrutalität gestraft wurde. Er hat nicht miterlebt, dass das verheißene Land Israel wieder blühen und Frucht tragen würde. Hat er nicht miterlebt. Genauso wenig, dass die Erde voll wurde mit der Erkenntnis der Herrlichkeit des Herrn. Hat er nicht miterlebt. Haben die Antworten Gottes an Habakuk, haben die ihm geholfen? Hat nichts von alledem miterlebt, aber sein letztes Kapitel, Habakuk 3, ist ein Gebet. Und das Gebet, das hat es in sich. In dem Gebet wird deutlich, dass er in Gottes heiligem Tempel, nicht unbedingt in Jerusalem, aber in der Gegenwart Gottes, dass er da Frieden gefunden hat. Dass da sein Glaube gestärkt wurde. Dass da sein Fokus wieder ausgerichtet wurde. Das lesen wir in Kapitel 3. Und wisst ihr was, dafür hatte er gar nicht gebetet. Er hatte nicht gebetet, Herr, ich bin so zerrissen, mein Fokus ist so auf die Dinge, die um mich herum passieren und die in der Welt passieren, korrigiere meinen Fokus, dass ich wieder auf dich blicke. Hat er nicht für gebetet. Er hatte gesagt, Herr, wie lange willst du noch schweigen? Herr, wieso benutzt du die gottlosen Babylonier, um dein weniger gottloses Volk Israel zu bestrafen? Das hatte er gefragt. Und in dem Gebet, die Antwort auf sein Gebet, ja, die merkt man, dass die zu ihm gesprochen hat, im letzten Kapitel, in Kapitel 3. Sein Glaube war erfrischt worden in der Gegenwart Gottes. Das ist so ein Ding mit Gebet. Wenn wir Gebet nicht nur einfach aussprechen, sondern wenn wir wirklich mit unserem Anliegen in die Gegenwart Gottes gehen und sagen, Herr, ich schütt jetzt mein Herz vor dir aus. Auch wenn es falsch rauskommt, du kennst mein Herz. Herr, gib du mir Antwort. Wenn wir mit so einer Einstellung in die Gegenwart Gottes gehen, dann wird er uns antworten. Die Joni Erickson Tada, die meisten von euch wahrscheinlich haben von ihr gehört. Seit dem 17. Lebensjahr querschnittsgelähmt, mittlerweile eine ältere oder alte Frau, ich weiß nicht, will es auch nicht unbedingt wissen. Die hat geschrieben, die ist querschnittsgelähmt, hat viel Leid und viel Schmerz in ihrem Leben erfahren. Und die schreibt, hat viele Bücher geschrieben, die schreibt, Gebet zu Gott hat die Kraft und die Fähigkeit, Dinge im geistlichen Bereich in Bewegung zu setzen. Aber meistens haben die Gebete zu Gott die Macht, den Beter zu verändern. Sie schreibt, wir beten und unsere Augen werden für die geistliche Dimension geöffnet und wir bekommen ein geistlich erneuertes Herz. Der Herr verändert uns. Unsere Umstände erscheinen plötzlich weniger ernst und nicht länger hoffnungslos. Unsere Hoffnung wächst, weil Gott zu uns redet. Ich glaube ehrlich, dass das Gebet Berge versetzt. Und oft ist der Berg, der entfernt wird, der in unseren Herzen und unseren Gedanken. Und das muss Habakuks Erfahrung gewesen sein. Denn die Erhörung seiner Anliegen, die kam erst viel später. Aber der Friede zog bei ihm ein. Lasst uns mal lesen, was er bezeugt, als er in die Gegenwart Gottes ging, sein Herz ausschüttete und wartete, was Gott ihm sagen würde. Habakuk 3, Vers 3 und 4. Gott kommt von Teman her und der Heilige vom Berg Paran. Seine Pracht bedeckt den Himmel und die Erde ist voll von seinem Ruhm. Ein Glanz entsteht wie Licht, Strahlen gehen aus seiner Hand hervor und dort ist seine Kraft verborgen. Hier werden Habakuks Fragen zu Habakuks Erkenntnis. Klagen wird zu Lobpreis. Was für eine gewaltige Veränderung. Die Herrlichkeit, die Majestät des Herrn, die wir der Mensch sehen und wieder neu erkennen, der in den Tempel Gottes geht, der die Gegenwart Gottes sucht und da Frieden findet. Aber Habakuk sieht noch mehr. Er hat diesen Frieden erfahren. Er sieht plötzlich nicht mehr nur das Gottlose um ihn herum, sondern er sieht wieder die Herrlichkeit und die Majestät Gottes. Aber er sieht noch mehr. Vers 10 und 11. Berge beben, wenn sie dich sehen. Gewaltiger Regen prasselt nieder und die Wogen der Meere türmen sich grollend auf. Sonne und Mond ziehen sich zurück beim Glänzen deiner sirrenden Pfeile und beim Aufblitzen deines glitzernden Speeres. Gott ist nicht nur herrliche Majestät, Gott ist auch ein allmächtiger Gott. Und das erkennt der Habakuk hier. Auch wenn er um sich herum keine Änderung feststellen kann, er erkennt, Gott ist allmächtig genug, all das zu tun, was er bestimmt hat und was er vorhat zu tun. Auch wenn sich das Chaos um mich herum nicht verändert, dann ist es doch Gott, der zum Ziel kommt mit allem, was er tun möchte. Plötzlich ist in Habakuks Herz ein gewaltiger Glaube gewachsen oder gestärkt worden. Mitten im Chaos. Und dann bezeugt Habakuk die herrlichen Worte, die vielleicht mit zu den bekanntesten Worten im Buch Habakuk gehören. Das sind die Verse 17 und 18 in Kapitel 3. Da sagt der Habakuk: Doch auch wenn die Feigenbäume noch keine Blüten tragen und die Weinstöcke noch keine Trauben, obwohl die Olivenernte spärlich ausfällt und auf unseren Kornfeldern kein Getreide wächst, ja selbst wenn die Schafhürden und Viehställe leer stehen, so will ich mich trotzdem über meinen Herrn freuen und will jubeln, denn Gott ist mein Heil. Da kann man eigentlich gar nicht viel zu sagen, sonst zerredet man diese herrlichen Verse. Hat Gott die Ungerechtigkeit um Habakuk herum verändert? Nee. Hat Gott die Politik um Habakuk herum verändert? Auch nicht. Ja gut, hat Gott seine Pläne angepasst? Hat Gott seine Pläne geändert? Auch nicht. Gott hat Habakuk daran erinnert, dass nicht veränderte Umstände, sondern dass der Glaube Leben bringt. Gott hat Habakuk erinnert, nicht auf die chaotischen Umstände zu blicken. Nicht auf die Politik in seinem Land oder in der Welt zu blicken. Er sagt nicht, er soll sie ignorieren, aber beiß dich nicht daran fest. Es ist der Glaube, der Leben bringt, der dir Leben schenkt. Der Glaube, der sich daran festhält, egal was jetzt um mich herum ist, die Erde wird voll werden mit der Erkenntnis der Herrlichkeit. Und zwar in einem Maß, wie das Wasser das Meer bedeckt. Davon sehe ich im Moment nichts. Aber so wird's kommen. Und darum kann ich mich freuen. Darum bekennt der Habakuk, der Feigenbaum bringt keine Frucht. Ich sehe keine Frucht. Am Weinstock sehe ich keine Frucht. Die Oliven minimal. Kein Getreide auf den Weiden. Keine Schafe auf den Weiden. Kein Vieh in den Ställen. Ich sehe von alledem nichts. Aber mit dem Glauben des Gerechten kann und will ich mich freuen und fröhlich sein. Denn der Herr ist mein Heil. Seht ihr, jeder von uns steckt irgendwo in den Schuhen des Habakuk. Und jedem von uns gilt Gottes Wort. Wenn du Leben in deinem Herzen willst, wirst du es finden durch den Glauben. Dadurch, dass du dich festhältst an den Glauben, am Glauben. Dadurch, dass du dich festhältst an Jesus. Dadurch, dass du in den Tempel, in die Gegenwart Gottes gehst und da zur Ruhe kommst. Das ist das, was zählt. Und unsere Zeit, die lädt uns nicht ein, stille zu sein. Unsere Zeit lädt uns ein, laut zu sein. Hörbar zu sein. Uns bemerkbar zu machen. Unsere Zeit stresst im Alltag, im Beruf, manchmal sogar in der Familie. Unsere Zeit drängt Gott immer mehr ins Abseits. Ist so. Und in unserer Zeit lasst uns den Spuren des Propheten Habakuk folgen, der in einer, wie wir gesehen haben, ähnlichen Zeit gelebt hat. Und lasst uns mit dem Psalmisten triumphieren, der sagt, was betrübst du dich, meine Seele? Was bist du so unruhig in mir? Harre auf Gott. Denn ich werde ihn noch preisen, dass er meine Rettung und mein Gott ist. Lass uns aufstehen und beten. Herr, dir sei Ehre. Du bist unser Gott. Wir preisen dich und wir danken dir, dass wir dich kennen. Wir beten dich an, dass du das Werk für uns vollbracht hast und dass allein durch den Glauben, allein durch unser Vertrauen auf deinen Tod und deine Auferstehung, du uns ewiges Heil gegeben hast. Herr, und was brauchen wir mehr? Was brauchen wir mehr als dieses ewige Heil, das uns dahin bringt, wo wir in Ewigkeit ohne Leid, ohne Schmerz, ohne Hass und Streit sein werden? Danke, Herr, dass du diesen Glauben in uns erhältst, dass du uns festhältst an deiner Hand. Hilf uns, Herr, nicht uns festzubeißen an den Dingen, die um uns herum geschehen. Ja, Herr, wir müssen sagen, vieles gefällt uns nicht und vieles nervt und manches ängstigt. Aber du hast uns Leben versprochen, Herr, wenn wir im Glauben leben, wenn wir uns an dir feste beißen, an dir feste halten. Hilf uns dabei, Herr. Hilf denen unter uns, die ängstlich sind, dass sie in dir, von dir die Worte hören, fürchte dich nicht. Herr, hilf denen, die gestresst und genervt sind. Herr, lass sie die Zeit und die Ruhe sich nehmen, in deine Gegenwart zu kommen, um bei dir Frieden zu tanken. Herr, sei bei denen, die von diesem Leben so wenig mitkriegen, Herr, weil sie in Schmerzen sind, in Leid sind, sei es körperlich, sei es seelisch. Und sei bei denen, Herr, die geistlich mit Zweifeln zu kämpfen haben. Herr, lass sie in deiner Gegenwart erfrischt und erquickt werden mit Wasser aus der Quelle des lebendigen Wassers. Herr, und lass uns mit Zuversicht in diese Woche gehen. Egal, was diese Woche bringt, Herr, hilf uns, das Übermaß an Nachrichten auszublenden und, lieber Herr, ein Übermaß an Gemeinschaft mit dir haben. Hilf uns, Herr, dass wir das erkennen und dass wir es tun. Danke für deinen Segen, den du für jeden von uns bereit hast. Amen.